Vis-à-vis.
Lia Yu, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Der Titel Ihres Buchs, Hirn statt Moral, der klingt provokant. Was ist denn falsch eigentlich an Moral im gesellschaftlichen Miteinander?
Ich habe den Titel absichtlich provokant formuliert, weil wir momentan im deutschen Diskurs, wenn wir uns die verzweifelte Weltlage und Rechtspopulismus und das Aufstarken von autoritären Mächten ansehen, oft zur Moral wenden. Also wir sagen, es gibt nicht genug Moral, wir brauchen mehr Moral. Aber tatsächlich ist meine Argumentation, dass unser Hirn von dem momentanen Moral- und Wertediskurs, auf den wir uns in Deutschland auch in der Nachkriegszeit sehr stark verlassen haben, um unsere Demokratie zu stärken, nicht mehr in den Hirnen der Menschen ankommt. Menschen fühlen sich, auch junge Menschen, da gibt es auch Studien zu in Deutschland, die sich nicht mehr angesprochen fühlen. Wenn der Moraldiskurs sagt, so hier, wir sind die Guten, ja, und wir wissen, was getan werden soll. Und wenn ihr nicht so denkt und wenn ihr das nicht so aussprecht, dann seid ihr die Bösen. Mhm. Das führt dazu, dass Menschen sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft sehen. Und da genau beginnt die Gefahr.
Zum Beispiel bei Themen wie Klimapolitik oder Zuwanderung.
Genau, also bei allen Themen geht es eigentlich in einer Demokratie darum, dass wir unseren Gehirnen klar machen, dass da etwas für sie auf dem Spiel steht.
Jetzt sind wir ja quasi schon tief reingegangen direkt, ja. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Dieses Konzept der Neuropolitik, auf das Sie setzen, das klingt erstmal abstrakt. Was ist das denn überhaupt?
Das ist ein ganz neues Forschungsfeld, das quasi Neurowissenschaft und Politikwissenschaft zusammenbringt. Also normalerweise denken wir jetzt nicht an das Organ unter unserer Schädeldecke, wenn wir politisch miteinander streiten, ja, das gewissen Mechanismen unterlegen ist.
Und das auch nicht bei jedem gleich tickt?
Das auch tatsächlich nicht bei jedem gleich tickt. Also die Forschung, diese neuropolitische Forschung kann eben zeigen, dass tatsächlich bei Menschen, die sich zum Beispiel als liberal identifizieren, politisch liberal, dass dort mehr graue Gehirnmasse besteht im sogenannten Anterior Cingulate Cortex, das mit Ambiguitätstoleranz zu tun hat.
Ambiguitätstoleranz, also, was heißt das?
Stellen Sie sich vor, wie sieht Ihre Zukunft in 10 Jahren, in 20 Jahren aus? Wenn ich mit meinen jungen Studenten drüber spreche, viele können sich das gar nicht mehr vorstellen. Ja? Die Zukunft ist voller Ambiguität. Also wir haben keine klare Linie. Es gibt sehr viel Unsicherheit. Das ist eine Art von Ambiguität bezüglich Zeit, aber auch in der Gesellschaft. Also ich schaue mich um und es gibt Menschen, die sehen irgendwie nicht ganz deutsch aus. Was heißt das überhaupt? Ja, die sehen ein bisschen ausländisch aus. Man weiß nicht genau, wo sie herkommen. Man kann nicht genau analysieren, gehören die zu meiner Inngruppe? Ja, sind die deutsch genug? Und da zeigt eben auch die Forschung, dass Menschen, die sich eher als konservativ beschreiben und teilweise auch autoritär, sich tatsächlich mit Ambiguität schwerer tun.
Also was heißt das? Die entwickeln dann eher Ängste oder?
Genau, also die entwickeln Ängste und Abneigungen gegenüber einem Gefühl. Also Friedrich Merz, berühmtes Zitat zum Stadtbild. Irgendwas ist komisch hier, irgendwas stimmt nicht, irgendwas macht mir Angst. Ich kann es nicht genau erklären. Die Welt ist nicht mehr so klar, wie sie zur Zeit meiner Eltern war. Die Welt sieht tatsächlich auch einfach bunter aus. Und anstatt das als Chance zu sehen, wird das dann als Gefahr gesehen.
Und Sie sagen, da liegen neuronale Muster dahinter. Das ist nichts, was jemand will oder nicht will, sondern da gibt es neuronale Strukturen, die das eben prägen und bei dem einen schneller Alarm schlagen als bei dem anderen.
Genau. Es gibt Immigranten, die AfD wählen, die Trump wählen. Ja, wie kann man das erklären, anders als durch die Neuropolitik?
Bleiben wir nochmal bei diesem konkreten Beispiel, wie wir mit Zuwanderung umgehen und uns positionieren, was ja auch ein Schwerpunkt in Ihrem Buch ist. Rechtspopulisten setzen da ja ganz oft auf Emotionen, schüren Ängste oder Wut gegenüber Ausländern. Links wiederum, da kommt dann oft so ein moralischer Appell, Refugees welcome. Experten, die kommen dann mit ihren nüchternen Zahlen und Fakten, was uns aber irgendwie nicht so richtig erreicht. Also Gefühle, Moral, Ratio. Wo kommt da jetzt die Neuropolitik ins Spiel? Was macht die anders?
Also die Neuropolitik, würde ich sagen, unterstützt die Experten und die Zahlen. Das ist quasi die Realität. Und mein Argument in meinem Buch ist ja auch, dass wir uns in einem Realitätskampf mit den Rechten befinden. Also quasi in einem Kampf darüber, wie nehmen wir überhaupt die Realität wahr? Und dass viele rechtspopulistische Parteien diese Realität, wie sie viele Menschen wahrnehmen bezüglich Migration, sehr gut beschreiben. Und dass der Grund, warum Menschen auch diese Parteien wählen, ist, dass sie das Gefühl haben, dass die zumindest beschreiben, wie es wirklich ist. Das höre ich ganz oft. Und von links werden Migranten als ewige Opfer oft dargestellt, absolut schutzbedürftig. Viele davon sind auch absolut schutzbedürftig. Aber ein Großteil, das zeigt auch die Statistik, emigrieren aus wirtschaftlichen Gründen. Und da kann man, denke ich, schon ein bisschen eher in der Mitte argumentieren. Also eben nicht dieses rechte alle Migranten sind Schmarotzer und auch nicht das Linke, alle Migranten sind Opfer, sondern zu sagen, Migranten sind Menschen. Da zu sagen, lasst uns doch einmal ganz ehrlich auf die Realität schauen. Was braucht dieses Land? Wie können wir ohne Rassismus diese Debatten führen, aber auch ohne gleich dieses Moralisierende von links, dass jeder, der Kritik an Migrationspolitik ausdrückt, gleich Rassist ist?
Aber was ist nochmal der spezifisch neuropolitische Zugang dann? Weil was Sie sagen, das versuchen ja Experten, die kommen ja mit den Fakten, die umreißen unsere demografische Entwicklung. Also was ist der neuropolitische Twist daran?
Also zwei Dinge. Einmal, unser Gehirn ist evolutionär bedingt sehr sensibel gegenüber Ressourcenknappheit. Und darum geht es ja bei Migration. Ne? Aber von rechts zu sagen, vor allem unsere Sozialsysteme sind überfordert und Migranten beuten das aus. Also das ist wirklich zu verstehen, dass Rechtspopulisten in dem Moment in dem Gehirn diese Ressourcenknappheit triggern. Da zu sagen in Deutschland, wenn wir uns das auch wirtschaftlich anschauen, Leute, es ist genug für alle da. Die Verteilung muss so und so geschehen und wir müssen Migration so und so managen, aber es ist erstmal zu sagen, es ist genug für alle da. Das kann schon entscheidend für das Hirn sein, dass das Hirn sich erstmal beruhigt quasi und dann überhaupt in eine sachliche Debatte einsteigen kann. Zweitens, was ganz wichtig ist, wie diese Menschen beschrieben werden. Und evolutionär gesehen bilden unsere Gehirne oft die sogenannten In-Gruppen und Out-Gruppen. Also wir alle haben Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen und Gruppen, die wir ausgrenzen. Das ist leider schon seit dem Säuglingsalter so. Und die Frage ist eben, wie können wir in einer Demokratie es schaffen, die Grenzen meiner In-Gruppe, also oft sind die ja sehr eng gestellt, bezüglich Familie, kultureller Hintergrund, religiöse Identitäten etc. etc. Wie kann ich diese Grenzen eigentlich erweitern? Wenn wir in unserem Gehirn diese Menschen humanisieren, ja, also wenn wir sie nicht nur als Außenstehende wahrnehmen, dann können wir auch das Potenzial sehen. Dann wird der Ton, mit dem man auch mit diesen Menschen spricht, ganz anders. Und man kann auch sachlicher darüber sprechen und gleichzeitig diese Menschen als volle Menschen wahrnehmen.
Okay, also die anderen, die eben nicht zur eigenen Gruppe erstmal gehören, mehr zu Individuen werden lassen. Bei Ihnen im Konzept Neuropolitik ist Mentalisierung ein wichtiger Begriff. Genau. Was meint denn der?
Also Mentalisierung ist eine Fähigkeit, die entwickeln wir kulturübergreifend bis zum 4. Lebensjahr. Das ist quasi der Baustein, die Basis von Empathie, aber es ist noch nicht so emotional komplex. Das heißt wirklich nur, ich kann mir vorstellen, was Sie, Frau Kurvis, jetzt momentan denken, wie Sie sich fühlen, sich hineinversetzen können und gleichzeitig ein Gewahrwerden, dass jemand anderes eine andere Gedanken- und Gefühlswelt hat als man selbst. Also es ist wirklich etwas, das kann gestärkt und beigebracht werden. Aber haben wir überhaupt ein Konzept in unserem Bildungssystem? Ich glaube nicht. Also wir haben einen ganz starken Moraldiskurs, ja, wo wir sagen, so das ist gut und das ist schlecht, anstatt zu sagen, alle unsere Gehirne entmenschlichen und grenzen aus und denen fällt es oft schwer, Außenstehende zu mentalisieren. Wie können wir Strategien entwickeln, um das zu stärken?
Jetzt finde ich aber ein bisschen problematisch, dass wenn man so viel über das Gehirn begründet und sagt, naja, das ist evolutionär bei uns so angelegt, gibt das dann nicht einen Freifahrtschein für, weiß ich nicht, rassistisches Verhalten dann letztlich auch?
Es gibt eine Grenze und das ist der Gesellschaftsvertrag. Also, dass wir uns gemeinsam entscheiden und sagen, so eine Gesellschaft wollen wir und dann brauchen wir quasi diese Gehirne, um dahin zu kommen. Unsere Gehirne können alles. Unsere Gehirne können Faschismus, unsere Gehirne können Empathie, können Revolution. Sie können alles. Und es liegt an uns zu entscheiden, was für ein Gehirn ich für was für eine Gesellschaft brauche. Und ich glaube daran, dass in diesem Land der Wunsch doch noch da ist nach einem demokratischen Leben. Also das wissen wir auch aufgrund einer neuesten Ipsos-Studie. Die Menschen wollen eigentlich Demokratie, aber sie haben das Vertrauen in die Demokratie verloren. Und ich glaube, das Vertrauen haben sie verloren, weil es eben so wenige kognitive Strategien gibt, die uns beibringen, wie wir Demokratie überhaupt machen mit unserem Gehirn.
Aber es ist ja auch so anstrengend. Ja. Ne? Also Demokratie ist anstrengend, Mentalisierung, sich in jemand anderen hineinversetzen, Kompromisse machen, zulasten der eigenen Interessen vielleicht auch. Warum sollen sich Menschen denn überhaupt die Mühe machen? Was ist Ihr Argument zu sagen, hey, das lohnt sich?
Liberale Demokratie fühlt sich nicht gut an im Gehirn, aber sie ist es wert für ein freieres Leben. Und da glaube ich wirklich ran, dass letztendlich Menschen, wenn sie die Wahl haben, doch so ein Leben möchten. Wir sehen es ja auch an den Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, die Teilhabe in diesen Demokratien immer noch möchten. Man muss sich das schon vor Augen halten, wenn wir uns jetzt nicht zusammenraufen. Was ist die Alternative? Also ich habe ja auch viele Jahre in den USA verbracht. Dort wird von einem möglichen Bürgerkrieg gesprochen.
Und an wen richtet sich jetzt in erster Linie eigentlich Ihr Buch? Also wenn Sie sagen, wir brauchen diesen Gesellschaftsvertrag, dann wissen wir, welche Gehirne wir sozusagen dafür brauchen und welche Kommunikation wir dafür brauchen. Also ist das in erster Linie ein Appell an Politiker zum Beispiel, anders zu kommunizieren mit den Bürgern?
Es ist ein Appell an Politiker. Ich habe auch einen Teil zu Bildung. Also ich mache ja auch Arbeit an Schulen und so weiter. Es ist
ja
ein Appell.
Sie sind hier in Berliner Schulen, ne?
Genau. Und werde auch wirklich ganz oft von Lehrern und Schulpsychologen angeschrieben, die meinen, dass das genau auf ihre Arbeit zutrifft. Also wie kann man überhaupt noch mit Menschen kommunizieren, dass sie sich nicht gleich abkapseln oder dass sie sich missverstanden fühlen, sondern dass sie sich als Menschen auch Verschwörungstheoretiker, natürlich die Neuropolitik sagt nicht, dass es keine Grenzen gibt, aber es ist quasi ein erster Einstieg in eine andere Debattenkultur und ich denke, das ist das, was uns bleibt. Wenn wir nicht debattieren und wenn wir nicht diskutieren, dann bleiben uns Waffen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dann quasi so eine neuropolitische Debatte zu sagen, es ist klar, dass in deinem Gehirn Abwehrmechanismen greifen, wenn du Fremde siehst. Sprich es offen aus und jetzt gucken wir, was ist die Faktenlage, wie kann man dem begegnen?
Genau, und auch eine gewisse Bescheidenheit von der moralisierenden Seite. Also zu sagen, wir alle grenzen ja aus. Ja? Also Sie und ich haben beide vor unserem Gespräch heute schon jemanden ausgegrenzt, ob wir es wollen oder nicht. Mit einer gewissen Bescheidenheit ranzugehen und auch mit einer universelle Menschlichkeit. Also zu sagen, ja, auch die Person, mit der ich eigentlich politisch gar nicht kann oder die ich überhaupt nicht verstehe, da verbindet mich noch etwas. Und das ist das Gehirn.
Lea Ju, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Korwis.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.